NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Der nach Tunesien abgeschobene Sami A. ist in seinem Heimatland vorläufig wieder auf freiem Fuß. Das hat ein Untersuchungsrichter heute entschieden. Währenddessen streiten Richter und Politiker in Deutschland weiter darüber, ob seine Abschiebung rechtmäßig war. Wir bringen Sie da gleich auf den neuesten Stand. Wir gehen nach Bayern. Da hat heute das Landesamt für Asyl und Rückführungen seinen Betrieb aufgenommen. Ein Amt mit so einem Namen gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Unser Reporter war bei der Eröffnung dabei. Außerdem haben wir Bericht und Kommentar zur Welt-AIDS-Konferenz, die vor ein paar Minuten beendet wurde. Als erstes aber Eingriffe der Bundesregierung in geplante Firmenverkäufe. Die Regierung legt offenbar ihr Veto ein gegen den Verkauf eines Werkzeugmaschinenherstellers aus dem westfälischen Aalen an einen chinesischen Investor. Und aus dem Einstieg eines anderen chinesischen Konzerns ins deutsche Stromnetz wird auch nichts. Das ist seit heute klar. 50 Hertz heißt die Firma, um die es geht, und sie soll nach dem Willen der Regierung besser nicht in chinesische Hände gehen. Stattdessen wird die Staatsbank KfW Anteile übernehmen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Björn Dake in Berlin, was wäre denn so schlimm, wenn die Chinesen bei 50 Hertz einsteigen?
Die Chinesen sind natürlich keine Wirtschaftspartner wie alle anderen. Sie verfolgen eine ganz klare Agenda, und die ist in Europa nicht nur, dass man sich wichtige Schlüsseltechnologien hier sichern will oder zum Teil auch abschöpfen will, sondern dass man politischen Einfluss hier gewinnen will. Und das macht man natürlich über eine Beteiligung an einem Stromnetzbetreiber in ganz besonderer Weise. Deshalb sehen das doch viele in Berlin hier ziemlich problematisch.
Wie groß, wie wichtig ist 50 Hertz denn?
Also 50 Hertz ist ja einer von 4 Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland und spielte eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Nämlich, weil sie viele Netze im Norden und im Osten Deutschlands betreiben, durch die der Windstrom von Norden nach Süden führt. Also ist schon auch für die Energiewende eine zentrale Firma.
Man verliert ja manchmal so ein bisschen den Überblick, weil diese Firmen auch den Namen wechseln und die Eigentümer. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, gehört 50 Hertz ja bisher Schweden und Belgien. Wieso dürfen die etwas, was die Chinesen jetzt nicht dürfen?
Weil sie nicht so eine aggressive Politik betreiben und nicht so eine politische Agenda haben. Also Ziel der chinesischen Regierung ist es ja ganz klar, bis zum Jahr 2025 in allen Wirtschaftsbereichen weltweit führend zu werden. Das ist also die Agenda der chinesischen Politik. Und dieser staatliche Stromkonzern SGCC, der ist natürlich diesem Ziel auch verpflichtet. Und die Chinesen würden sicher, wenn sie einen 20%-Anteil bei 50 Hertz hätten, da ganz klar auftreten.
Der Bundesverband der deutschen Industrie findet das, was jetzt angekündigt worden ist, nämlich den Einstieg der KfW-Bank, so wörtlich problematisch. Was stört die?
Die befürchten eine Retourkutsche der Chinesen. Das ist also deutsche Firmen künftig dann in China schwieriger haben, dort zu investieren. Schon jetzt gibt es da ja große Probleme, einfach so auf den Markt zu kommen. Eine starke Regulierung durch die chinesische Regierung. Und die Befürchtung der deutschen Industrie ist jetzt, dass sich einfach das Klima für deutsche Investitionen da deutlich verschlechtert. Eine Befürchtung, die zum Beispiel auch die FDP im Bundestag hier hat. Ich habe mit Michael Theurer, dem FDP-Fraktionsvize, gesprochen. Und der sagt auch, wir sollten ja grundsätzlich schon mal unsere Märkte offen halten und uns nicht abschotten. Also dieses Engagement des Bundes da bei 50 Hertz wird hier in Berlin doch recht gemischt gesehen.
Ist das denn das letzte Wort in der Sache?
Das ist jetzt erstmal das letzte Wort. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, wird diesen 20%-Anteil sofort übernehmen. Allerdings soll das Ganze nur ein Übergang sein. Also Ziel des Ganzen ist es dann schon, diesen 20%-Anteil weiterzuverkaufen. Da muss ich nur erstmal einen Käufer finden. Und
wir hatten gerade über.
Ja, und der auch bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Netze weiter auszubauen. Das ist ja für die Energiewende ganz wichtig. Und da sehe ich noch niemanden.
Björn Dake für das Echo des Tages. Vielen Dank. Beschimpfungen, Pöbeleien, krasser Hass. Im Netz gibt's reichlich davon. Viel zu viel, findet die Bundesregierung und hat vor rund einem halben Jahr reagiert. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, abgekürzt NetzDG, verpflichtet seitdem Betreiber von Internetplattformen dazu, strafbare Inhalte schneller zu löschen. Im Visier sind da vor allem Facebook, YouTube und Co. Da gab es von vornherein viel Kritik an dem Gesetz und viele Zweifel, ob es wirkt. Heute kommt die Zwischenbilanz. Viele waren darauf gespannt. Aus Berlin, Jörg Seißelberg.
Die Bundesregierung zeigt sich zufrieden mit dem neuen Gesetz. Die jetzt vorgelegten Bilanzen von Facebook, Twitter und YouTube machten deutlich, dass Hass und Beleidigungen im Netz ein Problem sind, sagt Justizstaatssekretär Billen. Reporter ohne Grenzen dagegen verlangt Nachbesserungen am Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Der Vorwurf der Journalistenorganisation, das Gesetz verleite die Internetunternehmen dazu, Inhalte zu sperren, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Laut ihres heute präsentierten Berichts hat die Videoplattform YouTube knapp 60.000 Videos und Kommentare gelöscht, weil sie Hass verbreiteten, strafbare Beleidigungen oder Ähnliches enthielten. Twitter löschte aus diesen Gründen knapp 30.000 Inhalte, bei Facebook waren es nur 360. Auch sagen Kritiker, weil das entsprechende Beschwerdeformular bei Facebook nur sehr schwer zu finden sei. Die meisten der gelöschten Inhalte verschwanden, wie vom neuen Gesetz verlangt, innerhalb von 24 Stunden aus dem Netz.
Alle 3 Minuten infiziert sich irgendwo auf der Welt ein Mädchen mit HIV, sagt UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und die UNO beklagt auch, dass der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS längst nicht so gut vorangekommen ist, wie es nötig wäre. Um diese und weitere Punkte hat sich in den vergangenen Tagen die Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam gedreht. Gerade eben ist sie zu Ende gegangen. Ein Fazit von Jan Turczynski.
Der Höhepunkt der Konferenz war ein Wutanfall. Pop-Legende Elton John wurde gefragt, ob er denn wirklich sicher sei, dass die Gelder seiner Stiftung in Osteuropa gut angelegt wären und auch die erreichen, die sie erreichen sollen. Immerhin sei doch die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, kurz LGBT, in diesen Ländern besonders groß. Da war es vorbei mit Elton Johns Contenance.
We're here to protect them for everyone who's HIV, but especially the LGBT community that have suffered so badly and are still suffering. It makes me fucking crazy. Okay?
Wir müssen alle Menschen mit HIV schützen, vor allem aber diese Risikogruppen, die so sehr gelitten haben. Und den Rest, nun, den hat jeder verstanden. Dann schickte er noch immer zornig hinterher.
We wouldn't have to be sitting here 2 years after 2 years after 2 years saying the same bloody thing over and over again.
Wir würden hier nicht alle 2 Jahre wieder sitzen und immer wieder dasselbe sagen. In der Tat, eigentlich könnte alles ganz einfach sein, aber immer noch infizieren sich jedes Jahr fast 2 Millionen Menschen mit HIV und 1 Million stirbt an AIDS. Ein besonderes Problem hat Russland mit 100.000 Neuinfektionen allein im letzten Jahr. Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe.
Das Land, das die dramatischste Situation überhaupt hat zurzeit und das am wenigsten tut, um die Epidemie in den Griff zu bekommen, weil man dort keine angemessenen Maßnahmen für drogenkonsumierende Menschen installieren möchte, weil man ein Problem mit schwulen Männern hat, die man für Abschaum hält.
Und weil es dort einen Präsidenten gibt, der das Wort HIV öffentlich noch nie ausgesprochen hat. Ein Skandal, sagt Kongresspräsidentin Linda Gail-Becker.
This has to stop.
Das muss aufhören. Er muss das Offensichtliche sehen. Die Epidemie breitet sich aus in seiner Region, in seinem Land.
In his region, in his country.
Was ebenfalls aufhören muss, die Unterfinanzierung der Maßnahmen, die HIV eindämmen könnten. Prävention, Information, Aufklärung, Medikamente. All das kostet Geld, das aber fehlt. Auch Deutschland müsste hier mehr tun, fordert die Deutsche AIDS-Hilfe. Zwar zahle die Bundesregierung jährlich 267 Millionen Euro in den globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose. Aktuelle Zahlen zeigen aber, 3/4 der Geberländer haben ihre Zusagen in den letzten 3 Jahren gesenkt. Fatal, sagt Linda Gail-Becker.
This is not a time for funders to turn away from the epidemic.
Das ist nicht die Zeit für Geldgeber, sich zurückzuziehen. Wenn wir jetzt nicht nachlegen, dann machen wir unsere Anstrengungen kaputt. Wir brauchen den globalen Fonds, wir brauchen PEPFAR. PEPFAR ist das US-amerikanische Programm, das mit Milliarden US-Dollar die HIV-Bekämpfung in aller Welt unterstützt. Und gleichzeitig das nächste Sorgenkind ist. Denn US-Präsident Trump hat ganz eigene Pläne in der Gesundheitspolitik. Er knüpft die finanzielle Unterstützung ausländischer Organisationen an klare Regeln. Keine Abtreibungen, keine entsprechenden Beratungen, kein Engagement in diese Richtung.
Sie war hochkarätig besetzt, die Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam. Auf der einen Seite Mediziner, Wissenschaftler, anderer Fachrichtungen, Politiker, Initiativen natürlich und Betroffene. Auf der anderen Seite Promis wie Elton John oder der britische Prinz Harry. 15.000 Teilnehmer haben 5 Tage lang zusammengesessen. Aber was kann eine solche Konferenz bewirken? Hier ist die Meinung von Ralf Siener.
Über 900.000 Tote könnten noch leben. Sie starben im letzten Jahr an einer Krankheit, an der niemand mehr sterben muss. Sie starben an AIDS, an den Folgen einer Virusinfektion, die zwar noch nicht heilbar ist, die aber seit längerer Zeit in Schach gehalten werden kann. Die Zeiten, in denen Menschen sich am HIV-Virus infizieren und an den Folgen von AIDS sterben, diese Zeiten müssten eigentlich vorbei sein. Wohlgemerkt müssten. Denn diese Zeiten sind weder in Afrikas Staaten der Subsahara vorbei, noch im Osten Europas und schon gar nicht in Russland. Die Todesursache heißt in allen Fällen Politikversagen der sogenannten Eliten. Es ist kein Versagen aus Impotenz, sondern eine gewollte Unterlassung von medizinischer Hilfe. Diese indirekte Beihilfe zum Massentod mache ihn fucking crazy, verdammt verrückt, sagte der Russland- und Ukraine-Kenner und Anti-AIDS-Aktivist Elton John in Amsterdam und schlug völlig zurecht wütend auf den Tisch der Welt-AIDS-Konferenz. Die schwulenfeindliche Politik von Russlands Dauerpräsidenten Putin ist mittlerweile das eigentlich tödliche Virus. Und sie ist gefährlicher als das Virus selber, weil eine HIV-Infektion durch die vorbeugende Einnahme bestimmter Medikamente mit großer Sicherheit verhindert werden kann und eine AIDS-Erkrankung in Schach gehalten. Der russische Präsident aber leider nicht. Rund 100.000 Russen infizierten sich im vergangenen Jahr an dem HIV-Virus. Die meisten von ihnen sind zwischen 30 und 45 Jahre jung und viele sind gut ausgebildet. Knapp ein Drittel der russischen AIDS-Infizierten hat keinen Zugang zu lebensrettenden Präparaten. Weil der Schwule und Drogenabhängige und AIDS-Kranke verachtet, betreibt der russische Präsident eine Art hybrider Kriegsführung gegen die von ihm verhassten Minderheiten. In der von Russland annektierten Krim wurde die Methadontherapie für Drogenabhängige auf Druck von Moskau gestoppt. Mit dem Resultat, dass diese Abhängigen Heroin mit bereits mehrfach von anderen benutzten Nadeln spritzen und die HIV-Infektionsrate deshalb steigt. In der Ostukraine zerstört die hybride russische Kriegsführung die beachtlichen Erfolge der Sexualaufklärung und der AIDS-Behandlung. Ob Russlands Putin, der die Begriffe AIDS und HIV systematisch nicht in den Mund nimmt, oder Ugandas Museveni, der die Todesstrafe für HIV-infizierte Schwule durchaus für diskussionswürdig hält, bis hin zu Donald Trump, der die Gelder für die Behandlung HIV-infizierter amerikanischer Soldaten drastisch kürzen will, das Politikversagen in puncto AIDS-Bekämpfung kennt weltweit keine Grenzen. Nicht AIDS ist heute mehr die eigentliche Todesursache, sondern eine unverantwortliche AIDS-Politik, an der auch Welt-AIDS-Konferenzen leider wenig ändern.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Ralf Siener. Jetzt Sami A., der angebliche Leibwächter von Terrorchef Osama Bin Laden, ist ein Zankapfel geworden zwischen deutschen Behörden, aber auch zwischen der Bundesrepublik und seinem Heimatland Tunesien. Wird er dort angeklagt oder kommt er zurück nach Deutschland, wie es das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit Fristsetzung fordert? Heute hat die tunesische Justiz einen neuen Sachstand geschaffen. Jens Borchers.
Die tunesischen Behörden haben Sami A. vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Das bestätigte der zuständige Sprecher der Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft Sofian Sliti der ARD. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse wegen eventueller Beteiligung an terroristischen Aktivitäten ließen keinen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Extremisten zu. Die Ermittlungen seien aber noch nicht beendet. Es gebe keine offizielle Reisebeschränkung für Sami A. Allerdings, ergänzte Sliti, sei der Reisepass des Tunesiers abgelaufen. Solange die Ermittlungen noch nicht beendet seien, werde man kein neues Reisedokument für ihn ausstellen. Der mutmaßliche Islamist saß seit seiner Abschiebung aus Deutschland vor 2 Wochen in Tunesien in Gewahrsam. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte seine Abschiebung als grob rechtswidrig bezeichnet. Unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro hatte es gefordert, dass Sami A. spätestens bis zum nächsten Dienstag wieder zurückgeholt werden müsse. Ob und wie der Tunesier tatsächlich nach Deutschland zurückgebracht werden soll, ist offen.
Jens Borchers, Richter und Politiker in Deutschland streiten weiter darüber, ob die Abschiebung von Sami A. rechtmäßig war. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen jetzt, warum der Tunesier aus Sicht der Terrorabwehr ein beachtliches Risiko war. Eine Zeugung aus dem engsten Familienumfeld belastet ihn nämlich schwer. Seine Anwältin und er selbst bestreiten alle Vorwürfe. Andreas Braun mit einer Chronologie rund um Sami A.
Es ist Ende April 2018, als sich die Lage für die Behörden im Fall Sami A. deutlich verändert. Von einer krisenhaften Zuspitzung seiner persönlichen Situation ist in einem internen Vermerk die Rede. Kurz zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet, dass Sami A. seit Jahren gegen seine Abschiebung klagt und Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält. Die Sicherheitsbehörden vermuten, dass die Berichterstattung und die öffentliche Debatte ihn beeinflussen könnte. Es drohe sogar, dass
Sami A. seine taktische Zurückhaltung in Bezug auf Gewaltdelikte aufgibt.
Kurze Zeit später wird der Fall im zuständigen Polizeipräsidium Bochum neu eingestuft. Aus dem moderaten Gefährder wird in den Augen der Behörde offenbar ein Top-Gefährder. Veränderte Lebensumstände können aus Behördensicht ein Risikofaktor sein und Sami A. lebte zusätzlich seit wenigen Monaten von Frau und Kindern getrennt, die Abschiebung drohte. Ein vertrauliches Behördenzeugnis des NRW-Innenministeriums vermutet zusätzlich Fluchtgefahr. Sami A. beabsichtigte demnach, mit seinen Kindern in die Türkei auszureisen. So etwas erzeuge Handlungsdruck, erklärt Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamten.
Es ist natürlich jetzt hochrelevant, weil natürlich Maßnahmen wie zum Beispiel Abschiebungen dann nicht möglich sind, wenn eine solche Person droht unterzutauchen. Das macht uns die Lage natürlich ansonsten schwierig. Das haben wir leider Gottes ja nun schon einmal erlebt, wie wir alle wissen. Und das wollen wir kein zweites Mal erleben.
Eine Zeugin aus dem engsten Umfeld macht Ende Mai 2018 die entscheidenden Aussagen. Sie belastet ihn bei einer Vernehmung bei der Polizei. Er sehe sich Videos von Osama bin Laden an, lobe den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt von Anis Amri und habe gute Kontakte in die islamistische Szene. Außerdem habe er angekündigt, dass im Falle seiner Abschiebung Deutschland Blut weinen werde. Vorwürfe, die Sami A. allesamt bestreitet. Vor Gericht gibt er später unter anderem an:
Eine Aussage bezüglich der Attentate von Anis Amri habe ich nie getätigt. Das ist nicht meine Art. Ich bin gegen jede Art von Attentaten und Gewalt.
Auch seine Anwältin bezweifelt die Aussagen. Sie seien nicht belastbar. Es zeige sich eine klare Belastungstendenz bei der Zeugin. Die Sicherheitsbehörden sehen das anders. Im Behördenzeugnis des NRW-Innenministeriums wird Mitte Juni 2018 festgehalten, Sami A. führe Eheschließungen nach islamischem Recht durch und genieße in der salafistischen Szene hohes Ansehen. Seine Anwältin sagt dagegen, dass er nicht in ein Netz von Gefährdern eingebunden sei. Zuletzt war die Sichtweise des Bochumer Amtsgerichts entscheidend. Sami A., so sagte das Gericht, sei ein beachtliches Risiko, von dem eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben ausgehe. Es verhängte Abschiebehaft. Rund zwei Wochen später wird Sami A. nach Tunesien abgeschoben.
18.47 Uhr ist es. Nein, ein Landesamt für Migration und Flüchtlinge will die bayerische Regierung nicht. Lieber ein Landesamt für Asyl und Rückführungen. Da ist der Name schon Programm. Jedenfalls hat die in Bayern regierende CSU in den vergangenen Wochen keinen Zweifel daran gelassen, dass sie möglichst viele Asylbewerber möglichst schnell abschieben will. Zuständig dafür das erwähnte Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt. Es wurde heute feierlich eröffnet. Lorenz Storch war dabei für das Echo des Tages.
Das Kammermusikensemble des Polizeiorchesters Bayern spielt bei der Eröffnung des Landesamts für Asyl und Rückführungen. Wenn Menschen abgeschoben werden, ist das doch kein Anlass zum Feiern, hatte der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert. Und Ministerpräsident Söder ist in der Tat bemüht, nicht einseitig hart zu wirken.
Wir sind, das darf ich sagen, ein Land, das barmherzig ist.
Nimmt Söder für sich in Anspruch. Und er versucht, Signale des Verständnisses an alle Seiten zu senden.
Wir wissen auch, dass das Land an der Stelle beginnt, sich zu spalten. Sehr erkennbar. Und dafür muss man auch ein klares Signal setzen, es wieder zusammenführen. So zusammenführen geht nur, wenn man einheitlich verständliche Grundsätze dafür entwickelt. Die Grundsätze von Humanität, aber auch die Durchsetzung von Ordnung. Beides gehört zusammen. Man kann das eine ohne das andere nicht denken. Und unser Ziel ist praktisch, beides zu machen und auch damit auch mehr wieder Verständnis bei der Bevölkerung zu wecken. Sowohl für diejenigen, die helfen wollen, als auch für diejenigen, die an einen klaren Rechtsstaat und den Schutz des Staates glauben.
Die bayerischen Behörden sollen künftig ihre Spielräume mehr ausschöpfen, damit gut integrierte Flüchtlinge im Land bleiben dürfen, sagt Söder jetzt. Die Aufgabe des neuen Landesamts für Asyl und Rückführungen indes besteht darin, abgelehnte Asylbewerber möglichst schnell außer Landes zu bringen. Es soll eine spezielle Taskforce eingerichtet werden, so Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann.
Die Maßnahmen koordinieren soll, um die Ausreisen gewalttätiger oder randalierende Asylbewerber von Asylbewerbern insgesamt, die schon erhebliche Straftaten begangen haben, weiter zu beschleunigen. Denn darauf liegt ganz eindeutig die Priorität.
Mehr Abschiebungen aus Bayern sollen jedoch nicht das Hauptziel der neuen Behörde sein, zumal das wegen mangelnder Kooperation der Herkunftsländer auch schwierig werden könnte. Erstes Ziel soll dagegen die freiwillige Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern in ihr Heimatland sein.
Hier wird das Landesamt die Rückkehrprogramme koordinieren und weiter ausbauen. Wir wollen auch die entsprechenden finanziellen Anreize noch weiter verstärken.
Die Opposition im Bayerischen Landtag bezweifelt unterdessen, dass die neu gegründete Behörde in Ingolstadt-Manching tatsächlich den Umgang mit Asylbewerbern verbessern kann. Natascha Kohnen von der SPD.
Mir erschließt sich nach wie vor nicht, was die Veränderung ist, die jetzt angeblich in Manching stattfinden soll. Weil für die Verfahren, für die Asylverfahren ist nach wie vor der Bund zuständig. Also ich halte das eher für eine Marketingmaßnahme, als dass es wirklich sinnigerweise irgendeine Zielsetzung hat.
So sehen das auch die Grünen. Sie sprechen, ähnlich wie bei der neu gegründeten Bayerischen Grenzpolizei, von einer großen Söder-Show in der Asylpolitik, die klassischer Etikettenschwindel sei und genau genommen ein Fall für den Rechnungshof.
Jetzt nach Pakistan. Der frühere Cricket-Star Imran Khan hat die Wahlen dort gewonnen. Das besagt das offizielle Ergebnis. Khan ist bisher politischer Außenseiter, doch seine Partei ist stärkste Kraft in Zukunft im Parlament in Islamabad. Sie wird allerdings auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Die bisherige Regierungspartei zählt zu den Verlierern und sie spricht von Wahlbetrug, so unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Wahlsieger Khan andererseits gibt sich heute demütig.
Struggle. 22 Jahre lang habe ich dafür gekämpft. Ich danke Gott, dass er mir die Chance gegeben hat, mir dies zu erfüllen. Mein Traum für Pakistan. Ein zweites Mal gewinnt Imran Khan für sein Land. Schon als Kapitän der Cricket-Nationalmannschaft hat er 1992 Pakistan zum Weltmeister geführt. Auch damals hatte er schon Ausdauer bewiesen. Er war 40 Jahre alt, als er mit seinem Team den Sieg errungen hatte. Und in seiner Fernsehansprache lässt er keinen Zweifel daran, dass er ein weiteres Mal Geschichte schreibt in Pakistan. Das waren historische Wahlen. Es gab Opfer durch Terror und dennoch sind die Menschen wählen gegangen. Im Namen Pakistans danke ich euch dafür. Mehr als 30 Menschen sind im Südwesten des Landes gestorben, als ein Selbstmordattentäter sich in der Nähe eines Wahllokals in die Luft gesprengt hatte. Auch schon im Wahlkampf hatte es in dieser Region einen großen Anschlag gegeben. Bei einer Wahlveranstaltung haben mehr als 140 Pakistaner ihr Leben verloren. Ich möchte, dass ganz Pakistan nun in diesem Moment vereint zusammensteht. Dieser Traum von Khan erfüllt sich gerade nicht. Die ehemalige Regierungspartei will die Wahlen nicht anerkennen. Fast alle Parteien außer der von Imran Khan sprechen davon, dass die Wahlen manipuliert worden seien. Am Wahltag, aber auch schon davor. Das sagt auch die unabhängige Menschenrechtskommission in Pakistan.
This is the dirtiest elections.
Das sind die dreckigsten Wahlen dieses Mal, sagt Mavi Shirmit von der Kommission. Das sind Wahlen, in denen die Armee schamlos Druck ausgeübt hat auf die zivilen Institutionen.
Brazen and shameless interference of military establishment.
Der Sprecher der pakistanischen Armee sagt, dies seien bösartige Unterstellungen. Genau wie die Kritik, dass Imran Khan mit seiner Partei der Wunschkandidat des Militärs in Pakistan sei. Khans Gegner monieren, dass der wohl neue Premierminister des Landes ein doppeltes Spiel treibe. An einem Tag gebe er sich aufgeschlossen und weltoffen, am anderen verteidige er das Stammessystem oder das Blasphemiegesetz in Pakistan. Auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe im Land. Imran Khan selbst hat seit über 20 Jahren aber vor allem ein Programm: das Land von der Korruption befreien. Daher gibt er sich gerne als Saubermann. Ich glaube, das waren die fairsten Wahlen, die Pakistan je erlebt hat. Aber egal, welche Bedenken die Opposition auch hat, wir sind bereit, die Vorwürfe untersuchen zu lassen. Zum ersten Mal hat Pakistan ein elektronisches System bei den Wahlen einsetzen wollen, das laut Wahlkommission zusammengebrochen sei. Die Ergebnisse kamen jetzt viel später als erwartet und das nährt zusätzlich die Spekulation, dass die Wahlen in Pakistan nicht mit rechten Dingen zugegangen seien.
Soweit Silke Dietrich für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nicht nur in Schweden und Griechenland brennen Wälder, auch in Deutschland führt die monatelange Trockenheit zu brenzligen Situationen. Unter anderem in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern sind inzwischen Wälder für Besucher gesperrt. Und bei Potsdam hat ein Waldbrand zeitweise einen ganzen Ort bedroht. Doch nach 24 Stunden hat die Feuerwehr den dortigen Waldbrand unter Kontrolle. Für eine 100-prozentige Entwarnung ist es allerdings noch zu früh, heißt es. Stefanie Brockhausen.
Es ist ein besonderer Brand, der sich am Donnerstagnachmittag an der Autobahn 9 bei Fichtenwalde im Landkreis Potsdam-Mittelmark ausbreitet. Denn das Gelände ist mit Munition belastet. Die Einsatzkräfte dürfen es zunächst nicht betreten, sagt Tino Bastian, Amtswehrführer im Amt Niemek.
Wir können überwiegend nur von den Rändern erstmal den Brand aufhalten. Und die Löscharbeiten finden jetzt eben erst nach und nach statt, wenn sozusagen die Schneisen geschaffen sind, dass die Einsatzkräfte an den Brand direkt rankommen.
Gelöscht wird deshalb zunächst nur aus der Luft. Löschhubschrauber der Bundeswehr sind im Einsatz. Es sind heikle Stunden. Im 2800 Einwohnerort Fichtenwalde packen die Menschen ihre Taschen. Sie sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten, heißt es, denn das Feuer breitet sich rasant aus. Bis in die Nacht hinein ist nicht klar, ob die Menschen ihre Häuser verlassen müssen oder nicht. Nicht nur in Fichtenwalde herrscht nun Erleichterung. Auch den Einsatzkräften ist anzumerken, das Schlimmste ist überstanden, sagt Tino Bastian.
Erleichterung in dem Sinne, dass wir den Brand unter Kontrolle haben, dass die Löscharbeiten jetzt im Prinzip vorangehen. Wir haben ja durch die Hilfe der Bundeswehr mit dem Hubschrauber, der den ganzen Vormittag hier auch schon geflogen ist und Wasser abgeworfen hat, haben wir so eine gewisse Erleichterung erstmal in der Einsatzstelle. Insofern ist es unter Kontrolle, aber es sind nach wie vor noch Löscharbeiten notwendig und wie lange sich das hinzieht, kann man momentan noch nicht sagen.
Man sei knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, sagt der Landrat von Potsdam-Mittelmark Wolfgang Blasig. Auch er ist sichtlich erleichtert. Die örtlichen Kräfte hätten so weit verstärkt werden können, wie es nötig gewesen war.
Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich eine Lage, die fast außer Kontrolle geraten war, doch durch großen Einsatz aller Kräfte zumindest unter Kontrolle gebracht haben.
Die anhaltende Trockenheit hat Brandenburgs Böden zu einem Pulverfass für Waldbrände gemacht. Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger, der sich auch ein Bild von der Lage in Fichtenwalde machte, sieht das Land jedoch gut aufgestellt. Man habe ein hervorragendes Überwachungssystem. In Fichtenwalde gehen die Einsatzkräfte noch von einem langen Einsatz aus. Wie lange, kann im Moment noch niemand sagen.
Stefanie Brockhausen. Noch gut 2,5 Stunden, dann erlebt Europa ein Himmelsschauspiel der besonderen Art, die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Und weil wahrscheinlich keine Wolken am Himmel sind, wird man sie sehr gut beobachten können. Jan Frieser aus unserer Wissenschaftsredaktion sucht sich gerade draußen ein schönes Plätzchen zum Gucken, aber vorher hat er noch vorbeigeschaut bei uns und erklärt, ob das im Moment nicht vielleicht ein bisschen viel Wirbel ist um den sogenannten Blutmond.
Naja, man muss sagen, es will sich natürlich niemand vorwerfen lassen, dass er nicht darüber berichtet hätte, dass das eine das andere ist. Wenn es auf der Erde viele Katastrophen, viele Schwierigkeiten gibt, wie zum Beispiel jetzt auch die Brände in Schweden und politische Querelen, dann werden auf einmal Themen, die weit weg von uns sind, die im Weltall sind, werden für viele Menschen interessanter, weil sie einfach einmal nichts mit einem zu tun haben. Und ansonsten als drittes, astronomisch gesehen, ist das jetzt heute auch wirklich einfach ein ganz besonderes Ereignis. Es ist eigentlich im Grunde ein kosmischer Hattrick, weil wir haben wirklich die längste Mondfinsternis. Wir kriegen den Mars zu sehen, wie nur sehr, sehr selten, weil er uns bis auf 56 Millionen Kilometer nahe kommt. Und dazu zieht so als Schmankerl noch die ISS über den Himmel. Also das ist wirklich was Besonderes, diese Konstellation, insbesondere von Mars und Mond. Und deswegen ist das schon ein besonderes Ereignis.
Eins ist ja klar, wenn ich die Mondfinsternis richtig auskosten will ab 21.30 Uhr, dann brauche ich einen freien Blick. Was bedeutet das genau?
Also freier Blick heißt natürlich, Viele wollen den Mond von Anfang an sehen, also direkt nach Mondaufgang. Und das wird schwierig, weil man braucht eigentlich Blick bis zum Horizont. Da dürfen keine Wälder, keine Gebäude, keine Hügel im Weg sein, weil der Mond ja ganz, ganz flach erst über den Horizont heraufkrabbelt. Und wenn da irgendwas im Weg ist, dann sieht man es nicht. Da könnte sogar schon sehr störend sein, wenn man viel Dunst, also viel Staub, viel Dreck noch in den unteren Luftschichten hat und dann alles verschleiert ist. Auch dann könnte man relativ wenig zu Beginn sehen. Je später der Abend, also je näher das an 22:30 und so rangeht, desto höher ist der Mond und desto weniger ist es entscheidend, ob ich jetzt ein Gebäude in den nächsten 100 Metern vor meiner Nase habe oder nicht. Dann kann ich ihn auch sogar aus der Stadt wahrscheinlich relativ gut sehen, solange natürlich ich nicht direkt den Blick verbaut habe und direkt die nächste Hausmauer vor meiner Nase stehen habe.
Jan Friese für das Echo des Tages, und da gehen wir natürlich alle gucken heute Abend. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.